Manchmal wäre es ja ganz praktisch, wenn man vorspulen könnte. So geht es mir jedenfalls manchmal, wenn ich auf YouTube Erklärvideos anschauen möchte. Man stelle sich vor, man hat zum Beispiel die Idee, bei seinem Kleinwagen den Scheibenwischer auszuwechseln. Und wenn man kein gelernter Automechaniker ist, googelt man das mal. Gibt es vielleicht auf YouTube ein Erklärvideo, wie man bei diesem Typ Auto den Scheibenwischer eigenhändig auswechselt. Und dann findet man auch so ein Video, aber das beginnt nicht etwa damit, dass einem das gezeigt wird, sondern mit einer Erklärung. Ja, ja, so ein kaputter Scheibenwischer ist schon ärgerlich, ungünstig, was da alles passieren kann, wenn der Regen nicht richtig weggewischt wird. Ich denke, lass mal ein paar Sekunden vorspulen. Oder ich gestehe offen, dass ich manchmal Videos, wo es nur um die sachliche Information geht, mit erhöhter Geschwindigkeit schaue, damit jemand endlich zum Punkt kommt. Ich habe mir das in Corona angewöhnt, da gab es ja sehr viele solcher Videos, vieles wurde online gemacht und der Vorteil an YouTube und anderen Formaten ist, dass man die Geschwindigkeit erhöhen kann. Ich weiß, ich spreche selber sehr schnell. Das hängt vielleicht mit meiner Herkunft zusammen, das kam noch gar nicht rüber an im Laufe der Abende. Ich habe 3 ältere Brüder, das erklärt auch meinen gesegneten Appetit und mein Redetempo. Leider geht das mit dem Vorspulen nicht im echten Leben. Könnte ja sein, dass man manchmal in irgendeiner Gremiensitzung sitzt und denkt, wie wäre es, wenn man die Geschwindigkeit erhöhen könnte? Das gibt es im echten Leben nicht, genauso wenig wie die Zurücktaste. Die gibt es auch nur online, die gibt es nicht im echten Leben. Dabei würde man sich das manchmal wünschen, diese Zurücktaste. Man sagt einen Satz und im selben Moment denkt man, wie peinlich. Man sieht es an den Gesichtern, nicht so eine gute Idee, den Satz zu sagen. Oder noch schlimmer, wie verletzend. Erst in dem Moment, in dem man es gesagt hat, merkt man, wie gar nicht das ging, ja? Wie verletzend das war. Könnte man das doch bloß zurücknehmen? Oder man tut etwas und das wirkt erstmal ganz klein und unscheinbar und es fühlt sich im gleichen Moment vielleicht auch gar nicht so schlimm an. Man schreibt eine so nicht ganz richtige Zahl in ein Formular und denkt, na, das wird schon so ungefähr stimmen. Oder man hat eine Nachricht getippt und nicht den alten englischen Slogan beherzigt, don't reply in anger, also nicht im Zorn antworten. Und man drückt auf Senden. Und hinterher, ein paar Tage später, denkt man sich, könnte ich doch zurück zu diesem Moment. Was, wenn man neu anfangen könnte? Manche versuchen das ja, so ganz neu anzufangen, so ganz grundsätzlich, vorzugsweise Menschen so in meinem Alter, bin Anfang 50, ne? Dann sagen die sich, naja, wie wäre es mit neuer Farbe fürs Haar oder neuen Haaren oder auch neuer Farbe fürs Haus. Wie wäre es mit einem neuen Outfit, einem neuen Job, neuen Menschen? Nun ist zunächst mal völlig in Ordnung, wenn man manche Dinge anders macht. Manche machen das vielleicht zu wenig. Ehrlich gesagt, sagt man uns deutschen Menschen das nach, dass wir nicht so unglaublich innovationsfreudig sind, sondern mit diesen magischen 3 Sätzen reagieren, wenn irgendwas Neues kommt. Die magischen 3 Sätze, die kennen wir alle. Das haben wir noch nie so gemacht. Das haben wir immer schon so gemacht. Da könnte ja jeder kommen. Damit kann man im Grunde alles Neue ablehnen. Also es ist schon gut, mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel, warum nicht mal was ganz anderes arbeiten? In meinem entfernten Bekanntenkreis gibt es einen Menschen, der hat lange Zeit seines Lebens als Angestellter gearbeitet, leitender Angestellter, ziemlich viel Geld verdient und irgendwann gemerkt, dass das passte nicht zu ihm. Das war ihm zu anstrengend. Er war ständig krank. Dann hat er eine Pause eingelegt. Und er arbeitet jetzt als Sattler in einer Werkstatt, die Leder herstellt und in kostbaren Autos die Lederpolster repariert. Er verdient viel weniger Geld als vorher. Er muss sich körperlich viel mehr anstrengen und er ist glücklich. Also ist schon gut, mal was Neues auszuprobieren, aber schon wenn es um Menschen geht, wenn es nicht nur um Dinge geht, sondern um Menschen, wenn man sich sagt, na, lass uns mal die Menschen austauschen, vielleicht wird es dann besser. Als ob man die Geschichte, die man mit Menschen hat, einfach so wegwischen könnte. Oder gar Versprechen brechen, die man mal gegeben hat. Und meint, damit würde alles neu. So eine Art Neuanfang kann es doch wohl nicht sein. Und sowieso ändert sich durch all das zunächst mal nichts an uns selbst. Weder mit den unschönen, verletzenden Neuanfängen, noch mit den schönen Neuanfängen, wenn man mal eine neue Tätigkeit ausprobiert oder neue Erfahrungen macht. Weder mit dem einen noch dem anderen ändert sich grundsätzlich etwas an uns selbst. Das hat schon Jesus gesagt. Jesus hat einmal gesagt, du kannst alles erreichen, du wirst dich selbst nicht los. Zitat, was hat ein Mensch denn davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Das stimmt. Und wenn man Menschen fragt, die es im Leben weit gebracht haben, dann bestätigen die das in aller Regel und sagen, das allein, dieses Weitbringen, das bringt es nicht. Ich habe ja an den Abenden auch mal gesagt, dass ich die Zeitung Die Zeit ganz gerne lese. Im Zeitmagazin gibt es auf der letzten Seite seit einer ganzen Weile diese Rubrik, was ich gern früher gewusst hätte. Und da werden mehr oder weniger prominente Leute aus Kunst und Kultur interviewt, was sie gerne früher gewusst hätten. Und da stehen oft ganz lustige Sachen drin, manchmal auch ernste, in so einer ganz interessanten Mischung. Letztens war jemand, sehr erfolgreiche Frau, die sagte, ich hätte gerne früher gewusst, schon mit Mitte 20, wie sinnvoll es ist, regelmäßig Zahnseide zu verwenden. Das hätte mir seitdem viel Geld für teure Zahnreparaturen erspart. Manchmal stehen da natürlich auch ernstere Sachen. Was würden Sie schreiben? Was würdet ihr schreiben, was ihr gern früher gewusst hättet? Wie geht das also? Neu anfangen, wirklich neu anfangen, sodass sich bei mir, bei euch wirklich etwas verändert. Und zwar im Herzen etwas verändert und nicht so, dass damit andere verletzt werden, sondern andere heil gemacht werden. Wie geht das? Denn es stimmt ja gar nicht, dass nur die Umstände schuld sind, wenn es bei uns nicht so richtig läuft. Viele Menschen behaupten das ja. Und sagen, ja, mein Leben geht nur deswegen nicht voran, weil der oder die nicht richtig funktionieren. Oder dieses oder jenes nicht richtig läuft. Und es gibt so Leute, die haben die Spezialität, alles und alle anderen verantwortlich zu machen, dafür, dass ihr Leben nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Aber das Grundproblem sitzt tiefer. Das sitzt hier. Er hat schon eine ganze Weile gewartet. Und immer in diese Richtung geschaut. Aber die Menschenmenge, die da steht, die ist zu dicht. Er kommt nicht durch. Er ist sowieso auch ganz schlicht nicht groß genug. Also von der Sorte, ne? Wenn man im Kino sitzt, hat man immer den Eindruck, vor mir sitzt Dick Nowitzki. Und dem geht es immer so. Außerdem mögen ihn die anderen sowieso nicht, die da ihm im Weg stehen, weil er ein ziemlich unangenehmer Geselle ist. Wir würden vielleicht sagen, so eine Art Kollaborateur. Mit einer unterdrückerischen Besatzungsmacht. Er wohnt in diesem kleinen Häuschen an einer kleinen Handelsstraße. Da kommen Händler vorbei, mittelständische Händler mit ihren Karren, wo Waren drauf sind. Und dieser Mann hat von der Besatzungsmacht seiner Zeit das Mautrecht für diese Handelsstraße gepachtet. Also er darf diesen Händlern Wegeszoll abnehmen. Er nimmt denen viel mehr ab, als die sich leisten können und auch viel mehr, als ihm zusteht. Die können aber nichts dagegen machen, weil er mit der Besatzungsmacht im Bunde ist. Ausgesprochen fieser Typ. Deswegen mögen ihn die anderen nicht. Wir würden ihn vielleicht auch nicht mögen. Also schiebt er sich außen an der Menschenmenge vorbei. Denn er will ihn trotzdem unbedingt sehen. Vielleicht aus Neugier. Vielleicht auch mit diesem vagen Gefühl. Möglicherweise wird mit ihm irgendwas anders. Er schiebt sich außen einer Menschenmenge vorbei, macht so einen großen Bogen, ne? Man kann ja so kreativ durch so eine Menschenmenge sich durchwurscheln und klettert auf einen Baum und guckt von oben runter, Klammer auf. Spätestens jetzt wird jeder und jede von euch, der oder die eine kirchliche und oder gemeindliche Sozialisation hat, sich verdächtig an den Kindergottesdienst erinnern. Wir wissen, welche Geschichte das ist. Ich rate nur dazu, trotzdem zuzuhören. Denn diese Geschichte ist zwar spannend für Kinder, aber es ist keine Kindergeschichte. Klammer zu. Da sitzt er also auf dem Baum. und schaut und sieht ihn, Jesus. Er kommt. Das sieht man schon von weitem. Da verdichtet sich die Menge noch mehr. Sie wird lauter, die Gespräche werden intensiver, die Menschen schieben noch mehr nach vorne. Das muss er sein, da ist er doch. Und die haben doch alle von Jesus schon so viel gehört. Der redet von Gott, gut, das machen viele, aber wenn Jesus von Gott redet, er scheint ganz genau zu wissen, wovon er spricht. Jesus, das ist doch der, der manchmal auf wildfremde Leute zugeht, die ihm überhaupt nichts zu bieten haben, die ein unmögliches Leben führen. Er geht auf diese Leute zu und sagt, komm mit, lebe mit mir, lass dein altes Leben los, lass alles hinter dir, du kannst mit mir noch einmal ganz von vorne anfangen. Und diese Leute gucken ihn an und schütteln so leicht den Kopf und gucken auf ihr altes Leben und stehen auf und gehen mit Jesus mit. Einfach nur, weil er diese beiden Worte sagt, komm mit oder folge mir nach. Jesus, der manchmal zu einem blinden Menschen hingeht und nur zu ihm sagt, ab jetzt kannst du sehen. Oder Jesus, der manchmal zu unmöglichen Menschen hingeht und die anfasst und dadurch werden sie gesund. Da sitzt also dieser Mensch, der da auf Jesus wartet, auf seinem Baum, sieht Jesus immer näher kommen, diese Menschentraube, die sie um Jesus schart, die kommt auch immer näher. Und der Mann auf dem Baum denkt, was, wenn Jesus mir helfen kann? Er ist sich noch nicht mal sicher, aber er sitzt da und wartet. Vielleicht ist das auch bei Ihnen so oder bei dir. Sie sind hergekommen, du bist hergekommen, irgendjemand hat euch mitgenommen und ihr sagt euch, warum soll mir das jetzt helfen? Warum soll mir Glaube helfen? Gut, ich guck's mir mal an. Das ist erlaubt, so etwas zu denken und so etwas zu sagen. Das ist alles in Ordnung. Hauptsache, du bist hier. Und du schließt es zumindest nicht aus, dass an der ganzen Sache mit Gott und Jesus etwas dran sein könnte. Und bist offen für ihn. Und Jesus hält an, direkt unter dem Baum. Und alle anderen, die sehen, dass Jesus hochguckt und den Mann im Baum sieht, die denken, jetzt kommt's. Da sitzt doch der Zachäus, dieser Mafioso, dieser inoffizielle Mitarbeiter, den wir überhaupt nicht leiden können. Unmögliche Gestalt. Jesus schaut ihn gerade an. Jetzt, wenn Jesus weiß, wer das ist, jetzt setzt es was. Jetzt gibt es bestimmt eine Strafpredigt. Oh, komm, wir freuen uns. Komm, lass mal näher rangehen. Wir freuen uns schon. Ja? Jetzt sagt er bestimmt, es geht gar nicht, wie du lebst. Das ist ethisch völlig unmöglich und politisch und gesellschaftlich. Und nee, also Entschuldigung, es gibt Grenzen. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Zachäus sieht auch, dass Jesus hochschaut und denkt, jetzt kommt's. Ich weiß zwar nicht genau was, aber jetzt kommt's. Geht Jesus weiter? Oder gibt's jetzt Ärger? Und Jesus schmunzelt und sagt zu Zachäus, Zachäus. Und der denkt, der kennt ja meinen Namen. Zachäus, komm runter, komm ganz schnell runter. Ich will bei dir in deinem Haus einkehren. Ich will bei dir ein Fest feiern. Ach so, denken die Leute um Jesus und Zachäus rum. Er will es ihm im Haus sagen. Jetzt verstehen wir. Komm, lass uns mal in das Haus reingehen. Zachäus nimmt Jesus mit in sein Haus und die Menge drängt sich so um die Fenster des Hauses und schaut rein und denken, jetzt hören sie die Strafpredigt zumindest von außen. Stattdessen hören sie von drinnen Gläser klirren, Partygeräusch. Hin und wieder geht die Tür auf und zu, der Partyservice liefert nach. Und Jesus und Zachäus führen ein langes Gespräch. Wir wissen nicht, was Jesus in diesem Gespräch alles gesagt hat. Wir wissen aber, was er als erstes gemacht hat. Als erstes hat er sich bei Zachäus eingeladen. Das macht er bei dir auch. Vielleicht sagst du, Entschuldigung, aber mir ist noch so vieles unklar. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe wirklich handfest Dinge falsch gemacht. Ich habe Teile meines Lebens in den Sand gesetzt. Wenn ihr wüsstet, Ihr frommen, aufgeräumten Menschen um mich herum, mit euren schönen, netten Familien und angenehmen Berufen, wenn ihr wüsstet, was in meinem Leben los ist. Aber das macht nichts. Es macht Jesus nichts. Das ist seine Spezialität. Seine Spezialität ist Gnade. Gnade bedeutet, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, brauche ich keine Vorleistung zu machen. Sondern Jesus verkörpert einen Gott, der uns ohne Bedingungen liebt. Das heißt, Jesus verkörpert einen Gott, der an jeden und jede von uns ganz unverstellt und ganz realistisch sieht, auch alle, die wir hier sitzen, und sozusagen zu jedem von uns sagt, ich sehe dich ganz genau. Ich sehe dich völlig unverstellt. Ich weiß alles über dich. Ich weiß auch Dinge, die du vielleicht noch niemandem erzählt hast. Und ich liebe dich. Ich akzeptiere dich, so wie du bist. Und du kannst und du musst nichts dafür tun. Du kannst dir diese Liebe nicht verdienen. Das ist reines Geschenk. Der Clou daran ist, dass genau aus der Erfahrung dieser Liebe, dieser vorbehaltlosen Annahme, ein anderes Verhalten erwächst. Dadurch, dass man mit dieser Liebe in Kontakt kommt, wird ein echter Neuanfang möglich. So wie bei Zachäus. Wir wissen nämlich, was Zachäus am Ende des Gesprächs sagt. Ganz am Ende des Gesprächs, das wird im Neuen Testament wieder berichtet, sagt Zachäus, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Darauf kommt Zachäus anscheinend ganz von allein. Und Jesus sagt jetzt nicht, ey, ja komm, entspann dich mal, das ist nicht nötig. Ja? Das musst du gar nicht. Weißt du, wie du damals gelebt hast, das war eben deine Entscheidung. Wer bin ich, das irgendwie zu kritisieren? Es war dein Leben. Wenn es sich gut anfühlt, mach so weiter. Nein, das sagt Jesus alles nicht. Denn natürlich war es nicht in Ordnung, wie Zachäus mit den Menschen umgegangen ist. Aber Zachäus ist auf die Idee, sein Leben zu ändern, anscheinend von ganz alleine gekommen. Und er ist dazu gebracht worden, einfach weil Jesus sich bei ihm eingeladen hat. Manchmal haben wir uns wirklich verrannt. Wir haben andere verletzt und uns selbst. Und es nützt nichts, das schön zu reden oder zu verharmlosen und zu sagen, ach, damals, da war ich schlecht drauf und du in meiner Situation hättest das genauso gemacht. Das Einzige, was hilft, ist Vergebung. Vergebung heißt nicht verharmlosen, sondern neu anfangen. Vergebung heißt, Gott sagt zu mir, nein, das, was du gemacht hast, war wirklich nicht gut. Es hat anderen wehgetan und wahrscheinlich auch dir selbst. Aber du bist und du bleibst für mich immer noch wertvoll. Und jetzt geh und fang nochmal von vorne an. Das ist das, was Zachäus hier erlebt, einfach dadurch, dass Jesus bei ihm ist. Und deswegen sagt Jesus am Ende dieses Gesprächs, weißt du was, Zachäus, heute ist dir etwas Gutes passiert. Heute ist dir Heil passiert. Und dann sagt Jesus noch etwas über sich selbst. Er beschreibt seine Mission. Er sagt, ich habe eine Mission. Meine Mission ist, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist so ein Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin gekommen, um zu suchen. Wir Menschen denken ja manchmal, wir müssen ihn finden. Wir müssen nach Gott suchen. Gott versteckt sich irgendwo hinter irgendwelchen Rätseln und ist nicht leicht zu finden. Im Neuen Testament dagegen wird die ganze Zeit davon erzählt, dass Gott nach uns sucht und wirbt. Unser ganzes Leben zupft er an uns und sucht und sucht. Und er macht es die ganze Zeit. Im Rückblick sieht man das meistens. Er schickt uns Menschen über den Weg, die von ihm erzählen. Er gibt uns Ideen und Gedanken, die plötzlich auf ihn hinweisen. Er gibt uns Erfahrungen und Erlebnisse und übrigens auch gute Bücher, die können auch helfen. Und natürlich macht er das auch durch einen solchen Abend wie heute. Er sucht, er überwältigt nicht. Und deswegen kann man ihn übersehen und überhören. Sondern er sucht ganz behutsam, sodass wir alle Zeit haben, uns in unserem Tempo auf ihn einzulassen. Ich bin gekommen, um zu suchen. Und selig zu machen. Selig ist so ein Wort, das hat eine nicht so ganz einfache Geschichte. Es klingt so ein kleines bisschen entrückt, so nach dem Motto, so ein bisschen weltfern. Selig ist jemand, der so leicht über den Boden schwebt. Das Problem ist, wir haben für das Wort, was da im griechischen Urtext steht, kein besseres. Das, was da steht, das kann man auch mit glücklich übersetzen, aber eigentlich reicht das nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um selig zu machen, dann meint er nicht nur, ich bin gekommen, um dir ein gutes Gefühl zu vermitteln, sondern er meint, ich bin gekommen, um dauerhaft etwas zu verändern, um Menschen zurückzuholen zu Gott. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In diesem Verloren steckt auch eine Ernüchterung, nämlich ohne Jesus sind wir verloren. Wir schaffen es nicht allein, wir brauchen ihn tatsächlich. Ohne ihn, ohne Gott sind wir nämlich mit uns selbst allein. Jetzt und hier und in Ewigkeit. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dazu kenne ich mich zu gut. Eine ganze Ewigkeit ausschließlich mit mir selber allein sein, finde ich nicht so angenehm. Davor rettet uns Jesus. Deswegen gibt es mit ihm einen echten Neuanfang. Leben im Vertrauen auf ihn, Vergebung immer wieder neu. Eine Beziehung, die hält jetzt und in Ewigkeit. Wollt ihr das oder wollt ihr es wieder neu? Wollt ihr mit Gott, mit Jesus Kontakt aufnehmen? Dazu seid ihr jetzt wieder eingeladen, so wie an den letzten Abenden. Schließe ich auch heute damit, dass ich gleich das Angebot mache. Ich spreche ein Gebet. Ich stelle das erst vor und dann spreche ich es. Und wer möchte, kann gerne in Gedanken mitbeten. In Gedanken, also in der Stille, das ist deutlich unterhalb der Peinlichkeitsschwelle. Das ist einfach nur eine Sache zwischen dir und Gott. Das Einzige, was ich empfehlen würde, wenn ihr mögt, wäre, wer das mitgesprochen hat für sich, dass der oder diejenige vielleicht nachher in die Ecke dort hinten kommt zu den Menschen, die dort Gespräche anbieten und vielleicht sich nochmal Gottes Segen zusprechen lässt, wenn ihr mögt, um das nochmal zusammen mit jemand anderem zu besiegeln. Das wäre also meine Empfehlung. Wenn man so mit Gott redet, wird dadurch nicht alles einfach. Manche Sachen sind wahrscheinlich immer noch zu regeln, aber dann beginnt ein echter Neuanfang. Denn das wird uns in der Bibel zugesagt. Wenn wir zu Gott sagen, ab jetzt will ich mit dir leben, dann sind wir mit dem ersten Satz, mit dem ersten Wort mitten im Herzen Gottes. Und dann beginnt eine Beziehung oder sie beginnt wieder neu, die jetzt anfängt und bis in Ewigkeit reicht. Darum ging es übrigens die ganzen Tage, auch heute Abend, auch morgen noch. Darum ging es, dass Gott uns dieses Angebot macht und darum wirbt, dass wir uns auf ihn einlassen. Das ist der Sinn dieser ganzen Veranstaltung. Das heißt, wenn ihr etwas aus diesen Tagen für euch mitnehmen möchtet, dann bitte ich euch, lasst euch auf dieses Angebot ein oder wieder neu ein. Denn dann ist wirklich hoffnungsfest bei euch angekommen. Ich stelle das Gebet erst einmal vor, es wird gleich eingeblendet und danach bete ich es. Das Gebet lautet folgendermaßen: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Gott segne euch. Amen.